Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo zusammen.
Hallo zusammen. Wir haben zum Beginn der heutigen Folge ein paar Fakten für euch zusammengestellt. Und zwar, wusstet ihr, dass seit 1970 die ersten Bioläden in den Großstädten aus dem Boden gesprossen sind?
Ich wusste es nicht. Weiß es unser Gast?
Erstmal hallo Anne. Hallo Flo.
Hi.
Schön, dass ich bei euch sein darf. Und heute wollen wir mal ein bisschen biologisch unterwegs sein.
Ja, aber zu der Frage zurückkommen, wusstest du das? Ich meine, ich war noch nicht geboren.
Ich wusste, dass es schon relativ lange ist, aber dass es so weit zurückgeht, war mir bisher auch nicht bewusst.
Ja, ich war auch sehr überrascht. Und jetzt begrüßen wir mal unseren heutigen Gast.
Ja, hallo, wir haben den Marc zu Gast. Der Marc macht seit 15 Jahren Bio bei uns in Baden-Württemberg. Der ist nämlich im Sachgebiet für Pestizide unterwegs und betreut dort unter anderem halt auch das Ökomonitoring. Das ist ein spezielles Programm in Baden-Württemberg, wo halt eben in genauer Fokus auf Bio gelegt wird. Also wir haben absoluten Experten, wenn es ums Thema Bio und Pflanzenschutzmittel geht. Und dann freuen wir uns, dass du hier bist, Marc.
Ich freue mich genauso und ich hoffe auf eine gute Zeit und dass wir einige interessante Fakten hier auf den Tisch bringen können.
Da bin ich sicher.
Ja, genau. Also, ich denke, am Anfang war es trotzdem noch so ein bisschen belächelt in den 70er Jahren. Aber heute eigentlich gehört es zum guten Ton und ist eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Jeder weiß, was irgendwie Bio ist. Aber was ist denn eigentlich genau Bio? Und wann sprechen wir von Bio, Marc?
Ist eigentlich relativ einfach auszudrücken. Wenn man es aus unserer Sicht sieht, spricht man von Bio immer dann, wenn Lebensmittel, die entsprechend produziert werden, die Vorgaben einhalten, die die EU oder früher auch Deutschland, bevor es die EU gab, in bestimmten Rechtsverordnungen festlegen.
Und was heißt es jetzt konkret, was Bio ist?
Konkret heißt es nichts anderes, als dass zum Beispiel keine oder nur ganz bestimmte Pestizide oder Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen, dass nur ganz spezielle Dünger oder Düngemittel angewendet werden dürfen, dass spezielle Vorgaben eingehalten werden müssen, auch wenn biologische Tierzucht betrieben wird, an Stallungen, an Abstände, wie die Tiere gehalten werden dürfen, sollen und auch entsprechende Kontrollen oder wie Lebensmittel weiterverarbeitet werden.
Das heißt, das Thema Bio ist eigentlich ein recht großes Feld und beinhaltet ziemlich viele Aspekte. Wahrscheinlich denken die meisten Verbraucher an Pflanzenschutzmittel, gehe ich davon aus.
Genau, dabei sind Pestizide nur einer von vielen Aspekten, die Bio beeinflussen können. Es ist aber, sage ich mal, in der Medienwelt und bei den Verbrauchern das große Thema, wenn es um Bio geht.
Ja, genau. Das denke ich auch. Anne, wie geht's dir da? Also, ich meine, das hat man im Kopf, wenn man an Bio denkt, vielleicht noch an Tierwohl, dass die Tiere vielleicht mehr Platz bekommen zum
Genau, oder die Bio-Eier im Regal, im Supermarkt, die betrifft es dann sicher auch.
Das ist auch noch ein weiteres, größeres Thema, was die Verbraucher vielleicht bei Bio umtreibt. A, die Herkunft und Echtheit, sprich, sind die Bio-Eier wirklich auch Bio-Eier und wie kann man es feststellen? Und zum anderen auch die Schiene, was viele auch interessiert, hinsichtlich Gentechnik und so weiter. Wie sieht's da aus?
Okay, es sind jetzt viele Aspekte. Aha. Werden die eigentlich auch untersucht? Ich meine, es gibt Regelungen zu Bio, dann muss ich es ja auch irgendwie untersuchen. Das machen wir hier, oder?
Ganz genau. Es gibt zwei Aspekte, wie Bio untersucht wird. Auf der einen Schiene. Wir hier von der amtlichen Überwachung haben das Ökomonitoring, sprich ein koordiniertes Programm, nach dem Bio-Lebensmittel untersucht werden auf vielfältige Weise.
Zum Beispiel Pestizide.
Aber auch eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf Herkunft und Echtheit wird auch nur dieses Futtermittel zum Beispiel verwendet, was für Bioerzeugung in der Tierzucht verwendet werden darf. Oder auf der anderen Seite gibt es noch die Möglichkeit, jeder Hersteller, jeder Erzeuger, jeder Händler, der mit Bio-Lebensmitteln handelt, muss biozertifiziert sein und muss bei einer sogenannten Ökokontrollstelle gemeldet sein, die ihn auf dieser Schiene kontrolliert, die für seine Kontrollen zuständig ist. ob er wirklich nach den Vorgaben arbeitet und ob er die Bio-Vorgaben einhält.
Das frage ich mal ganz plump. Jetzt ist ja relativ viel Kontrolle drin. Wird denn mit Bio dann überhaupt noch Schmuh gemacht? Weil ich weiß ganz genau, mit Bio lässt sich ein bisschen mehr Geld verdienen wie mit konventionell erzeugter Ware. Und es lässt sich vielleicht auch ganz schön ablesen aus den Zahlen, Umsatzzahlen aus dem letzten Jahr. Da waren das fast über 16 Milliarden Euro, die damit in Deutschland umgesetzt worden sind. Vor 20 Jahren waren das noch um die 3 Milliarden Euro. Also das ist ein wahnsinniger Sprung, der da stattfindet. Und ich habe auch noch andere Zahlen, die sind auch ganz spannend. Und zwar haben wir in Deutschland eine Gesamtanbaufläche von Bio mit 1,94 Millionen Hektar. Das ist ungefähr 12% der landwirtschaftlichen Fläche. Aber wenn man sich das umrechnet, was jedes Jahr neu an Bio hinzukommt, dann wären das ungefähr 307 Fußballfelder täglich, die die Biobranche zulegt. Das heißt aber, damit kann man Geld verdienen. Das heißt, da wird auch Schmuh betrieben. Zeigen das unsere Ergebnisse oder soll man sagen, okay, das ist alles in Ordnung?
Das ist ein sehr guter Aspekt, den ihr ansprecht. Und ich sehe, ihr habt euch richtig gut vorbereitet. Die Biobranche wird, wie ihr es vorhin gesagt habt, am Anfang ein bisschen belächelt in der Anfangszeit, hat aber mittlerweile ein gutes Marktsegment eingenommen, ist stetig am Wachsen. Und natürlich überall, wo mit gewisser Ware Geld gemacht werden kann, ist auch dem Schmuh irgendwo Tür und Tor geöffnet. Und da kommen wir dann ins Spiel, um hier zu schauen, gibt's hier Probleme? Gibt's die nicht? Und wir konnten da auch schon den ein oder anderen Fall, ich rede hier von Einzelfällen.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, Einzelfälle, das heißt, aufdecken. Es ist nicht gang und gäbe, dass da
Nein.
was ist, sondern es sind Einzelfälle.
Es ist nicht gang und gäbe, dass hier Schmuh getrieben wird, aber die Ergebnisse haben gezeigt, in früheren Jahren haben wir bei einzelnen Waren, vielleicht auch bei einzelnen Herkünften, gewisse Probleme gehabt. Die
zum Beispiel.
Sehen wir heute nicht mehr. Früher hatte man zum Beispiel Probleme mit gewissen, sage ich mal, gewissen Obst-Gemüsesorten, mit gewissen Herkunftsländern, wo wir gewisse Pestizide einfach immer wieder gefunden haben.
Lass dich nicht vom Anker. Was war da zum Beispiel auffällig, Marc?
Es ist ein offenes Geheimnis. In früheren Zeiten hatten wir zum Beispiel italienische Bioware, die immer mal wieder auffällig war.
Also die Orangen aus Sizilien beispielsweise.
Ich will nicht mal so sehr auf die Orangen gehen. Es war vor allem im Gemüsebereich, es waren Kräuter, es waren Karotten und so weiter, wo man immer mal wieder Herbizide gefunden hat, also Mittel gegen Unkräuter, die einfach aber im Biolandbau nicht zugelassen sind. Allerdings haben dann diese Kontrollen ihre Wirkung gezeigt, es wurde nachverfolgt und heute sehen wir diese Probleme bei solcher Ware nicht mehr.
Betrifft das eher große Unternehmen, wo das auffällig wird, oder ist das eher so ein Problem vom Kleinen?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich habe es ja gesagt, das ist auf den Einzelfall bezogen und es kann beides sein. Wir hatten alles schon.
Ich kann mir richtig vorstellen, ich verwechsle auf einmal die Kisten, wo ich was reinräume und schon habe ich aus einer konventionellen Orange eine Bio-Orange gemacht. Und alles
auch
so.
Diese Fälle haben wir schon, sprich, wenn wir die Untersuchungen machen, sehen wir ja nicht, was da wirklich in Anführungsstrichen, sage ich mal, für einen Schmuh getrieben wurde. Wird was falsch angewendet? Wird was bewusst umdeklariert, dass konventionelle Ware einfach als Bio verkauft wird?
Ja, das wäre dann schon Fälle, auch Betrug, oder? Das wäre dann, wenn ich das bewusst mache, dann ist ja natürlich ein Vorsatz dahin, oder?
Da bewegen wir uns natürlich im Bereich vom Betrug auf jeden Fall, genauso wie es auch bei Olivenölverfälschungen darstellt.
Das hast du aber vorher gesagt, Bioware. Da dürfen keine Pestizide angewandt werden.
Darf ich kurz einhaken?
Ja.
Es ist nicht ganz richtig, dass keine Pestizide angewendet werden dürfen. Okay, wir haben eine Verordnung von der EU, eine Öko-Verordnung. Da gibt es eine kleine Positivliste, nenne ich sie mal. Und da stehen ein paar wenige Pflanzenschutzmittel, Pestizide drin, die im ökologischen Bereich angewendet werden dürfen.
Aber die, ich nehme an, die unterscheiden sich natürlich irgendwie von den anderen.
Die unterscheiden sich dadurch, dass sie in der Regel nicht chemisch im Labor hergestellt werden, sondern dass sie natürlicherweise aus Pflanzen, aus Bäumen, aus Bakterien gewonnen werden und dadurch auf natürlicher Basis hergestellt werden.
Das heißt aber auch, der Biolandbau kommt mitunter vielleicht nicht mit Pflanzenschutzmaßnahmen aus, oder? Ich nehme an, das ist ja der Grund, warum wir Pestizide anwenden. Und ich finde, der Biobauer muss wahrscheinlich halt auch ab und zu tätig werden.
Der muss genauso tätig werden. Man muss sich vorstellen, die Bioerzeugung ist, sage ich mal, auf alles gesehen teurer als eine konventionelle Erzeugung, liefert aber nicht diese Ertragsmengen, wie es die konventionelle Erzeugung betrifft, weil im konventionellen ja noch viel mehr an Pflanzenschutzmitteln und anderen Mitteln angewendet wird. Das im Biobereich ist deutlich weniger. Das zeigen auch unsere Ergebnisse, was man nachher an Rückständen findet. Aber es ist nicht so, dass in Bio gar nichts zu finden wäre.
Okay, das heißt, ich finde, wieso gar nichts? Also das heißt, ich darf bis auf die paar Ausnahmen nichts anwenden und ich finde trotzdem was. Woran liegt das?
Wir haben unterschiedlichste Eintragswellen. Wir haben zugelassene Pestizide für den Ökolandbau. Es gibt Altlasten aus früheren Anwendungen, die irgendwo im Boden, in der Luft, im Wasser vorkommen können. Sprich, wir haben eine natürliche Kontamination, die draußen vorkommen kann. Und wir haben das Problem, dort, wo Biofelder sind, sind irgendwo drumherum meistens auch irgendwelche konventionell bewirtschaftenden Felder. Und dort liegt das Problem, die Pestizide bleiben in der Regel nicht an Ort und Stelle. Wir haben Einflüsse aus der Natur, wir haben den Wind, wir haben die Luft. Sprich, die können auch über bestimmte Strecken verteilt werden. Das nennen wir so den sogenannten Abdrift. Und so hat man natürlich auch eine gewisse Kontamination vom einen Kompartiment, sprich vom konventionellen, in vielleicht ein biologisch bewirtschaftetes.
Gab es dazu richtige Versuche, dass man das so nachweisen konnte?
Da war es CVA Stuttgart selber sogar schon tätig und hat in früheren Zeiten auch hier eigene Versuche mal mit entsprechenden Erzeugern gemacht. Beispiel, es wurde mal ein Versuch gemacht, wie stellt sich denn die Sache im ökologischen Weinbau dar, sprich bei Keltertrauben. Und da hat man mal eine Parzelle genommen, eine Bioparzelle, die inmitten von konventionell bewirtschafteten Weinbauparzellen lag und hat mal geschaut, wie stark stellt sich denn so ein Abtrift mit bestimmten Mitteln dar, die im konventionellen Bereich angewendet werden. Man hat vor allem darauf geachtet, wie sieht's in den Randlagen von der Bioparzelle aus, wie sieht's in den mittleren Lagen aus und hat dann festgestellt, es kann zu einem gewissen Abtrift kommen unter ungünstigen Bedingungen.
Ja, die Reihen, die stehen ja direkt nebeneinander.
Genau. Also,
das sind ja vielleicht 2 Meter Platz dazwischen.
Genau.
Und man das war dann so eng, ja? Also,
ja, okay. Das war wirklich so engparzellig, weil eben die Strukturen oftmals auch so sind in gewissen Weinbauregionen. Und man hat wirklich festgestellt, in den Randlagen hat man deutlichen Abtrift gesehen, in den Innenlagen war so gut wie gar nichts mehr davon vorhanden.
Also man hat dann so eine Pufferzone.
Man hat sozusagen so eine gewisse Pufferzone, ja.
Ich kann es mir auch richtig vorstellen, wenn ich auf dem Feld draußen bin und der Wind weht so von der Seite. Ich habe da, glaube ich, schon Bilder im Kopf, wie wenn da richtig der Staub bläst und wenn dann der Landwirt halt irgendwie seine Pestizide ausbringt und dann kommt da so eine Windböe rein und
es gibt, also wenn ich da einhaken darf.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann eben entsprechend auch was dann auf das Bio überträgt. Ja.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, vielleicht mit einem Beispiel. Es gibt bestimmte Pflanzenschutzmittel, da ist es auch erwiesen, dass die sogar über mehrere hundert Meter, sogar Kilometer weit durch die Luft übertragen werden können.
Okay.
Und das sind dann auch welche, die ich dann wahrscheinlich häufiger in Bioproben dann auch finde, oder?
Das sind Substanzen, die man öfter auch mal in Bio in geringen Mengen finden kann, ja.
Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, klären, was geringe Mengen sind. Wenn ich das jetzt mit einem konventionellen Vergleich, wie kann ich mir das vorstellen?
Wir machen jedes Jahr eine gewisse Auswertung und wenn man das dann vergleicht, eine Zahl, wir schauen jedes Jahr, was haben wir im Durchschnitt in einer konventionellen Probe, die wir untersuchen, insgesamt an Pflanzenschutzmitteln drin, was haben wir in einer Bioprobe im Durchschnitt drin und dann haben wir hier so Faktoren, die bewegen sich so im Bereich Faktor 100 bis 200. Zwischen konventionell und Bio.
Okay. Ich weiß, wir haben drüber gesprochen. Hast du vielleicht ein Bild, um das Ganze bildlich zu machen? Du hast irgendwie gemeint, wenn Bio der Damm in Norddeutschland wäre, der Deich, dann wäre die konventionelle Probe im Vergleich der Mount Everest dazu.
So kann man es in etwa darstellen von der Höhe her, wenn man sich's bildlich veranschaulichen will.
Also genau. Da kann man schon sagen, okay, Bio ist deutlich weniger belastet und ich glaube, das soll es ja auch sein letztendlich.
Genau, soll aber nur zeigen, Bio ist deutlich weniger belastet als konventionell. Wer sich, sage ich mal, so ernähren will, dass er sagt, ich will keine oder so gut wie keine Rückstände oder irgendwelche Belastungen drin haben, der sollte auf Bioware zurückgreifen. Man muss ihm allerdings auch klar sagen, Bio ist nicht so, dass gar nichts zu finden ist an Rückständen.
Das heißt, ich will Bio kaufen, wenn ich bewusst auf Pestizide verzichten möchte, dann habe ich zwar ein bisschen was, aber das ist nun mal das, was halt eben die Umwelt so hergibt. Wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, ich will Bio, was muss ich denn da achten? Wenn ich jetzt wirklich sage, ich mag jetzt einen Apfel kaufen, der ist Bio, weil ich glaube, da gibt es auch was zu erzählen drüber.
In welche Richtung habt ihr da so gedacht, auf was man achten müsste?
Ist das erkennt, also kann man das sehen oder wie findet der Verbraucher raus, dass er Bioware kauft?
Ja, das kann man ganz einfach herausfinden. Es muss deutlich dargestellt werden, dass es sich um Bioware handelt. Sprich, es muss irgendwo in der Auszeichnung, in der Kennzeichnung, am Regal, an der Ware, irgendwo der Begriff Bio vorkommen. Und zusätzlich verpflichtend muss ein Symbol drauf sein, was die EU vorgibt, was Bioware kennzeichnet.
Das ist das sogenannte Blatt da, das mit so Sternen dargestellt.
Genau, auf grünem Hintergrund. Genau, das ist das verpflichtende Logo, was die Europäische Union vorgibt, was auf jedem Bio-Lebensmittel drauf sein muss.
Ach was, das ist nur dieses eine Logo.
Ja, es ist lustig, weil man hat oftmals viele Logos auf den Bio-Lebensmitteln drauf. Um hier vielleicht mal in diesem ganzen Dschungel, in diesem Dickicht, in diesem Wald ein bisschen für Licht zu sorgen, dieses Label von der EU muss verpflichtend überall drauf. Alle anderen Labels, die man drauf findet, die können zusätzlich drauf.
Also zum Beispiel von diesen ganzen Bio-Verbänden oder wenn genau. Die ganzen Eigenmarken dann sagen Bio, Bio oder was auch immer. Die Richtung.
Ich sehe, ihr seid richtig gut vorbereitet.
Ja, ich meine, wir sind ja selber Verbraucher und stehen am
Supermarkt. Nee, finde ich gut, dass ihr euch da so Gedanken drüber macht und ihr habt vollkommen recht. Neben diesem verpflichtenden EU-Label gibt es nationale Label, die drauf können. Jedes eigene Land hat vielleicht noch ein nationales Bio-Label. Hat Deutschland so, hat die Schweiz so, haben die USA, hat Kanada, haben die Niederlande. Dazu gibt es, wie ihr es gesagt habt, diese Label von Anbauverbänden, Naturland, Bioland, Demeter. Der Unterschied dazu ist, die haben vielleicht noch strengere Richtlinien an ihre Erzeuger.
Anforderungen, die über das Mindestmaß der, sag ich mal, der EU hinausgehen.
Genau. Die EU gibt den Rahmen vor, das ist das Mindestmaß, was Bio erfüllen muss. Diese Anbauverbände oder auch bestimmte Supermarktketten, Discounter, die ja mit ihren eigenen Bio-Labeln werben. Da meine ich jetzt nicht nur DM Bio oder Alnatura, sondern auch jede andere Supermarktkette hat mittlerweile eine eigene Bio-Schiene, ein eigenes Bio-Label. Die geben da auch gewisse Vorgaben raus.
Okay, also das heißt, es muss bei allen Lebensmitteln drauf, das heißt beim frischen Obst und Gemüse, genauso wie bei irgendwelchen verarbeiteten, keine Ahnung, was fällt mir ein, Cremes, Brotaufstriche beispielsweise.
Ganz genau. Das ist mittlerweile verpflichtend. Seit 12 Jahren, seit 2012 ist dieses Label verpflichtend.
Okay. Wie ist es denn die Situation mit den verarbeiteten Lebensmitteln? Werden die auch kontrolliert?
Die werden mittlerweile sogar verstärkt kontrolliert als die frische Ware. Die frische Ware ist natürlich unsere Basis. Allerdings ist es so, wie ich es vorher schon angerissen habe, dass wir hier mittlerweile so gut wie gar nichts mehr zu beanstanden haben oder ganz selten noch irgendwas finden, was im Argen liegt. Und die, wie ihr es vorher schon schön ausgedrückt habt, die Biobranche hat in ihrem Umsatz zugenommen, hat in ihrer Fläche zugenommen. Sprich, auch Nischenprodukte wurden gefüllt und mittlerweile bekommt man fast jedes Produkt, was man konventionell bekommt, bekommt man mittlerweile auch in Bio-Qualität. Sprich, wir haben hier ein sehr großes Segment verarbeitete Lebensmittel und hier ist natürlich die Möglichkeit von einer bewussten oder unbewussten Kontamination oder Anwendung von irgendwelchen Mitteln noch viel größer, weil man noch viel mehr Schritte drin hat. Man hat nicht nur die Produktion auf dem Feld oder eine Lagerung, sondern man hat noch viel, viel mehr Verarbeitungsschritte drin, die potenzielle Möglichkeiten von irgendeiner Kontamination oder von irgendeiner absichtlichen Einbringung von irgendwelchen nicht zugelassenen Substanzen darstellen.
Ja, okay, also das kann ich mir vorstellen, wenn ich da jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Pommes mir vorstelle, die da frittiert und getan und gemacht wird, dann weiß ich nicht zwangsläufig mehr, ob das Bio-Ware war, oder?
Genau, ist ein sehr gutes Beispiel, wenn wir dann zum Beispiel Pommes untersuchen, wir finden irgendeinen Rückstand von dem Pflanzenschutzmittel drin, ist natürlich die Frage, wie hoch ist der? Handelt es sich wirklich noch um ein Bioprodukt? Und dann danach gilt es nachzuforschen, wo kommt denn dieser Eintrag her? Kommt der aus den Kartoffeln? Kam der schon auf dem Feld zustande? Kam der vielleicht bei der Lagerung von den Kartoffeln zustande? Kommt er vielleicht aber doch auch aus dem Öl, was zum Frittieren benutzt wurde, wenn man hier ein Sonnenblumenöl oder irgendwas benutzt? Das ist dann aber nicht mehr unsere Aufgabe, wir stellen das nur fest, sondern da wird dann zum Beispiel die Ökokontrollstelle oder die Ökokontrollbehörde zuständig und die müssen nachforschen, bis vielleicht zum Erzeuger von irgendeinem Produkt, wo kommt denn so ein Eintrag oder Rückstand her?
Das heißt aber auch, gell, bei verarbeiteten Lebensmitteln wird es relativ schnell richtig komplex, oder? Wenn da 100 verschiedene Zutaten reinkommen, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn da wirklich sehr, sehr viele Zutaten drin sind, dann muss ja theoretisch jede einzelne Zutat Bio-Qualität haben, oder? Wenn ich dann Bio sagen möchte, dass es Bio ist.
Prinzipiell richtig. Allerdings gibt uns die Öko-Verordnung einen gewissen kleinen Spielraum, die sagt, dass 95% von der Zutaten müssen Bio-Qualität haben. Sie lässt so einen kleinen Spielraum bei verarbeiteten Produkten. Diese Minor-Komponenten, die nur zu einem Prozentbruchteil vorkommen, die müssen vielleicht nicht unbedingt immer in Bio-Qualität
vielleicht, weil es auch Bio gar nicht verfügbar gibt. Ist das ein Grund? Ich weiß nicht. Also ich denke mir jetzt irgendwelche speziellen Gewürze beispielsweise, ob es die zwangsläufig in Bio-Qualität gibt.
Genau. Da bewegen wir uns in einem Feld, wo wir Sachen haben oder Produkte haben, die es vielleicht nicht immer in Bio-Qualität gibt. Aber der hauptsächliche Anteil oder diese großen Komponenten, die vorkommen, die müssen auf jeden Fall Bio-Qualität haben. Kann man sich auch sehr schön auf den im Zutatenverzeichnis von so einem Lebensmittel angucken. Meistens sind dann diese Zutaten, die biologisch erzeugt wurden, mit einem Sternchen gekennzeichnet, dann steht unten drunter noch der Zusatz aus biologischem Anbau und so weiter. Und dann sieht man, je weiter man im Zutatenverzeichnis nach hinten geht, je weniger das als Anteil ausmacht, kann es auch mal vorkommen, dass vielleicht irgendein, wie er sagt, Gewürz oder das Salz oder irgendwas vielleicht doch nicht aus Bio-Qualität ist, aber den Spielraum lässt.
Das ist total lustig. Ich habe nämlich genau in Sachen Salz letzte Woche im Supermarkt ein Bio-Salz gesehen. Da frage ich mich, was ist denn daran Bio? Ich meine, das kommt doch aus dem Bergwerk, würde ich mal jetzt nennen. Das ist ja quasi immer per Definition Bio, oder?
Da sprecht er auch wieder einen sehr interessanten Aspekt an. Es gibt ja bestimmte Produkte, wo man per se davon ausgeht, die müssten Bio-Qualität haben, weil sie einfach natürlich vorkommen oder weil sie wild wachsen sind. Ein anderes Thema ist auch unser Mineralwasser. Mittlerweile kriegt man auch Bio-Mineralwasser. Man kriegt Wildpilze, die nur draußen im Wald wachsen, kriegt man auch, die als Bio verkauft werden. Aber genau diesen Spielraum lässt einem auch der Gesetzgeber, dass man solche Waren, die natürlicherweise vorkommen und nicht vielleicht von Menschen erzeugt werden, auch als Bio verkauft werden können, weil sie eben diese Qualität darstellen.
Schon ein bisschen komisch, oder?
Aber ist nicht dann jedes Mineralwasser Bio? Das ist doch gemein.
In dem Sinne müsste eigentlich jedes Mineralwasser Bio sein. Das Interessante ist auch, aber auch bei Mineralwasser haben wir eben diese möglichen Eintragsquellen mit Kontaminationen, die vorkommen können, weil man muss sich vorstellen, Pflanzenschutzmittel werden draußen auf dem Feld angewendet, sickern durch den Boden durch und kommen irgendwann in unserem Grundwasser an und dieses Grundwasser speist ja auch die Brunnen von den Mineralwasserherstellern.
Okay, also doch vielschichtiges Thema. Du hast gesagt, Lagerung angesprochen, mir fällt da ein zum Beispiel, Zitrusfrüchte werden ja oft, also wenn ich konventionelle habe, die werden, da steht oft drauf, behandelt mit Imazalil beispielsweise oder so. Das darf ich im Bioanbau auch nicht machen, oder?
Genau. So eine, wir nennen es Oberflächenbehandlung, damit die Zitrusfrüchte einfach haltbarer gemacht werden, die ist nur bei konventionellen Waren zulässig. Das ist im Bioanbau verboten. Da haben wir ein Feld, wo wir aber immer mal wieder Fälle finden, wo Bio-Zitrusfrüchte genau solche Stoffe aufweisen und wo wir dann auch, sage ich mal, von der Höhe oder von der Menge, was wir finden, sagen können, wurde hier bewusst was angewendet oder ist vielleicht sogar konventionelle Ware, die als Bio verkauft wird oder handelt es hier sich wirklich nur um eine Kontamination, weil irgendwo im Laufe von der Abpackung oder in den Packstellen unsauber gearbeitet wurde. Kleines Beispiel hier aus unserer langjährigen Erfahrung. Solche Bio-Zitrusfrüchte, aber auch Bio-Kartoffeln haben uns da in früheren Jahren immer wieder Probleme gemacht, weil wir hier genau diese Oberflächen- oder Nacherntebehandlungsmittel gefunden haben. Und die Nachkontrollen haben dann ergeben, dass das Problem wirklich dort liegt, wo diese Ware abgepackt wird, in diesen Packstationen auf den Förderbändern. Wenn dort beide Schienen bedient werden, sowohl konventionell als auch Bio, und es wird nicht sauber gereinigt danach, dann kann es zu einer Kontamination kommen von der Bioware.
Und kann es auch sein, dass wenn ich im Supermarkt so eine Orange, also eine konventionelle Orange neben einer Bio-Orange liegen habe, dass die, wenn die sich da berühren eine Zeit lang, dass ich das dann auf der Bio-Orange dann finde?
Ja, durch Kontakt ist es möglich. Das gleiche Problem hat man ja auch, wenn man daheim eine konventionelle Zitrusfrucht, sage ich mal, isst, schält, mit den Händen natürlich die Schale berührt, anlangt und sich danach vielleicht nicht die Hände wascht und als nächstes eine Bio-Paprika isst, die eigentlich nichts hat und die natürlich auch mit den Händen anfasst, überträgt man natürlich genau diese Oberflächenpestizide vom einen auf das andere daheim.
Das ist dann ein generelles Thema wahrscheinlich und bei Bio ist dann halt eben gleich die Problematik, dass es ja eigentlich nicht drauf sein durfte.
Genau, und wir haben halt so niedrige, sag ich mal, in Anführungsstrichen Grenzwerte. Es gibt keinen Bio-Grenzwert, der sagt, hier fängt Bio ein, hier hört Bio auf. Aber es gibt so gewisse Werte, an denen man sich orientieren kann aus der langjährigen Erfahrung. Wie viel kann denn sage ich mal, was die natürliche Kontamination betrifft, auf Bio drauf sein und was ist dann eindeutig zu hoch, wo man dann sagen kann, hier handelt es sich nicht mehr um ein Bio-Lebensmittel.
Es gibt jetzt wirklich keine konkreten Grenzwerte für Bio, das heißt, weil es eigentlich gar nicht drauf sein darf.
Und deswegen es gibt für Pestizide Grenzwerte, die sind aber für das Lebensmittel an sich festgelegt. Also sprich, es gibt einen Grenzwert für ein bestimmtes Pestizid in Äpfeln, das betrifft aber den Apfel als Produkt an sich, macht aber erstmal keinen Unterschied, ob es ein konventioneller Apfel oder ein Bio-Apfel ist.
Okay, nur im Bio-Apfel darf es halt eben eigentlich nicht drauf sein.
Ganz genau.
Marc, gibt es konkrete Beispiele bei den verarbeiteten Lebensmitteln, die so aufgefallen sind?
Ja, ich denke, da kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so die letzten Jahre auch hier festgestellt haben. Konkretes Beispiel, wir hatten vor Jahren mal den Fall, dass bei uns Bioweine auffällig waren mit Rückstandsgelten von Pestiziden, die im ähnlichen Bereich lagen wie konventioneller Wein.
Welche Pestizide waren das?
Waren das so typische Weine?
Typische Pestizide, die im konventionellen Weinbau bei Keltertrauben angewendet werden, hat man im Biowein gefunden, auch in den Mengen, wie man es im konventionellen Wein in der Regel finden kann. Und dann hat sich für uns die Frage gestellt, wo kommt das her? Was haben wir hier für eine Problematik? Wird hier wirklich konventioneller Wein als Biowein versucht zu verkaufen? Oder lief hier irgendwo in dieser gesamten Weinproduktion auf irgendeiner Stufe irgendwas schief? Und das ist das Hauptsächliche, wie man, sage ich mal, Rückständen bei Bio vielleicht auf die Spur kommen kann. Man macht eine Stufenkontrolle. Man nimmt jede einzelne Stufe der Produktion mal sich vor und schaut, wo könnte denn ein möglicher Eintrag, eine mögliche Kontamination liegen. Das hat man dort gemacht und hat rausgefunden, das große Problem bei diesen Bioweinen lag ganz am Ende in der Abfüllung, wenn die aus den Tanks oder aus den Fässern in die Flaschen abgefüllt werden.
Was soll da noch passieren? Ich meine, das ist nur der Wein und die Flasche.
Sollte man meinen, das Problem war, das waren in der Regel größere Genossenschaften, die beide Linien bedienen, die haben konventionellen Wein, die haben Biowein und es läuft über gewisse Schienen und läuft zum Schluss über Filter und diese Filter wurden teilweise nicht wirklich effektiv getauscht oder gereinigt und so hat kontaminierte Filter haben dann, sage ich mal, was der konventionelle Wein hinterlassen hat, hat der Biowein dann mitgezogen.
Alles richtig gemacht bis zum letzten Schritt.
Genau.
Und genau das gleiche Problem hatten wir vor Jahren auch bei, sage ich mal, Biogetreide, vor allem bei Biomehlen. Da hat man in den Mühlen, sage ich mal, ein ähnliches Problem gehabt, dass hier beide Stufen bedient wurden, konventionell und bio, und dass vielleicht dann diese Mühlen danach nicht effektiv gereinigt wurden. Und so hat das, was, sage ich mal, konventionelles Getreide an Rückständen irgendwo hinterlassen hat, haben so die ersten 200-300 Kilo Biogetreide mitgezogen und hatten dadurch in dem Sinne danach eigentlich keine Bioqualität mehr.
Wow.
Gnade im Heuhaufen.
Also da muss man wirklich an alles denken, wenn man Bio machen möchte, oder?
Aber das war jetzt noch nicht, sage ich mal, die Spitze vom Berg. Ich habe noch ein kleines Beispiel aus den vergangenen Jahren, was vielleicht auch der Verbraucher heute interessiert, weil die letzten Jahre wurden ja diese sogenannten Fruchtcocktails, diese Smoothies, immer beliebter beim Verbraucher, weil sie so als gesund dargestellt wurden. Auch die gibt's mittlerweile sehr breit in Bio-Qualität. Und wir hatten vor ein paar Jahren ein Fall, dass wir, sage ich mal, ein Projekt gestartet haben. Wir haben gesagt, was nehmen wir uns dieses Jahr als verarbeitetes Produkt schwerpunktmäßig vor? Haben gesagt, okay, Smoothies sind im Kommen, prüfen wir mal ein bisschen. Und haben dann in ein paar Smoothies einen gewissen Wirkstoff gefunden.
Namens?
Der nennt sich Morpholin. Ist eigentlich kein Pflanzenschutzmittel in erster Linie, kann aber aus gewissen Pflanzenschutzmitteln als weitere Abbaustufe entstehen, kann aber auch andere Eintragsquellen haben. Und dann hat sich für uns die Frage gestellt, wie kommt der bitte in ein reines Obst- oder Gemüseprodukt rein, was eigentlich nur, sage ich mal, vielleicht geschnitten und gemixt wird. Und dann haben wir uns mal das Zutatenverzeichnis angeguckt, was ist denn in diesen Smoothies so drin? Und dann ist uns aufgefallen, in diesen zwei, drei Produkten, die wir hatten, wo dieser Stoff drin war, dass in jedem von diesen Smoothies Chlorella-Algen als Minor-Komponente mit drin sind.
Ja, die sind ja ganz besonders gesund.
Und diese werden ja als mittlerweile auch bei Nahrungsergänzungsmitteln als sehr gesund beworben. Und dann haben wir uns mal in nachfolgenden Jahren angeschaut, wie sehen denn Bio-Chlorella-Algen, die als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben werden, in dieser Hinsicht aus und haben auch dort drin relativ hohe Gehalte an diesem Morpholin gefunden.
Jetzt, wie kommt es da rein?
Das hat dann die Kontrolle ergeben, das haben wir dann, sage ich mal, in nächster Schiene erfahren, dass das Problem in der Erzeugung von diesen Algen liegt. Diese Algen schwimmen nicht irgendwo im Meer rum und werden dann irgendwie gefischt und eingesammelt, sondern die werden in so großen abgetrennten Meeresbecken in fernen exotischen Ländern produziert und werden dann in gewissen Tanks gelagert. Und Morpholin kann auch als ein sogenanntes Art Desinfektionsmittel in diesen Tanks dienen. Und somit hatte man eine sehr effektive, das heißt, sage ich mal, Eintragsquelle.
Bei der Reinigung der Tanks hat man eben Reinigungsmittel verwendet, wo eben auch dieses Morpholin enthalten war.
Genau.
Was zufällig auch ein Pflanzenschutzmittelwirkstoff
genau
herstellt. Dadurch ist quasi die Alge mit diesem Stoff
kontaminiert
worden.
Kontaminiert worden.
Und dadurch natürlich auch der Bio-Smoothie.
Und diese Problematik haben wir mehr und mehr in den letzten Jahren aufkommend, dass wir Stoffe haben, Stoffe finden, mit Stoffen umgehen müssen, die nicht nur diese eine Eintragsquelle der Anwendung auf dem Feld haben, sondern die aus verschiedensten Quellen kommen können. Und das können wir im Labor nachher gar nicht sagen, aus welcher Quelle kommt denn der Stoff, den wir finden.
Das heißt, ihr untersucht nur, könnt es finden und andere müssen dann vor Ort klären,
ganz genau,
wie konnte das passieren.
Ganz genau. So funktioniert im Prinzip eine effektive Biokontrolle. Mhm. Untersuchung im Labor und eine gewisse Nachverfolgung von den anderen, sage ich mal, Instanzen.
Hast du genauso auch für diese Gentechnik-Seite Beispiele?
Weil das gehört nämlich, glaube ich, auch dazu zum Bio grundsätzlich.
Genau. Wir haben am Anfang angesprochen, es gibt ja so ein spezielles Untersuchungsprogramm, dieses sogenannte Ökomonitoring. Das bewirbt ja das Land Baden-Württemberg sehr stark. Und man muss dazu sagen, auch andere Bundesländer, auch andere EU-Staaten untersuchen Bio-Lebensmittel. Nur Baden-Württemberg hat es eben in einem ganz speziellen Projekt vor über 20 Jahren ins Leben gerufen.
So lange schon.
Seit 2002 gibt es schon dieses Ökomonitoring. Es war am Anfang eigentlich nur als 5-Jahres-Projekt gedacht, um einfach mal zu schauen, wie sieht es denn in diesem damals relativ stark wachsenden Bio-Segment aus? Statuserhebung, sind Bio-Lebensmittel von der Qualität her wirklich Bio-Qualität? Also sprich, ist Bio drin, wo Bio draufsteht? Wie Baden-Württemberg das immer so gern sich auf die Fahnen schreibt oder damit wirbt. Und auch zu schauen, wie sieht's denn zwischen Bio- und konventionellen Lebensmitteln aus von diesen Mengen, die man findet oder von irgendwelchen Beanstandungen, die man hat nachher. Und dieses Projekt war aber, sage ich mal, so erfolgreich oder man hat so viel in den ersten Jahren aufdecken können, dass sich das immer stetig weiterentwickelt hat. Und mittlerweile befinden wir uns jetzt im Jahr 2025, sprich, wir gehen mittlerweile ins 24. Jahr.
Und toi, 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 Bio ist gut. Ja, wir finden im Bio eigentlich nichts mehr.
Nein.
Aber ist das auch bei den Gentechnik-Sachen so?
Gentechnik war auch von Anfang an, also es gab wenige Sachen, die von Anfang an dabei waren. Die Pestizide waren von Anfang an dabei. Mhm. Die Gentechnik war von Anfang an dabei. Allerdings war es so, dass man im Gentechnikbereich bis heute keinen, so ist mir es im Kopf, relevanten Fall in Bio hatte, dass man irgendwas gefunden hat.
Ja, auch erfreulich.
Also ich weiß, dass zum Beispiel Papayas auf ihre Gentechnikfreiheit sozusagen überprüft werden, oder?
Ganz also genau. Es gibt ein paar wenige Obst- und Gemüsesorten, die, sage ich mal, im Gentechnikbereich eine Rolle spielen. Die Papaya ist ganz interessant. Reis ist immer ein ganz großes Thema, aber auch andere verarbeitete Getreideprodukte. Mais ist ein beliebtes Thema, aber auch der Honig wird seit Jahren untersucht.
Und auch da kann man sagen, dass Bio Bio ist.
Genau. Da hat man eigentlich keinen relevanten Fall gehabt, wo man irgendwie was festgestellt hat, dass gentechnisch veränderte Organismen festgestellt wurden oder diesen geringen Prozentsatz, der erlaubt ist, überschritten haben. Also es gibt ja diese, sage ich mal, Freiheit von 0,1%.
Also das ist auch wahrscheinlich wieder eine Art eine Kontamination, so eine Art, wäre.
Genau, genau, wenn man so überträgt, so eine Art natürliche Kontamination. Genau. Und es gab noch ein drittes Feld, ein großes Feld, was mittlerweile seit Jahren bearbeitet wird. Das war nicht von Anfang an dabei, das kam erst mit der Zeit. Das nennt sich dieses Feld Herkunft und Echtheit, um zu gucken, werden bestimmte Lebensmittel wirklich biologisch produziert? Das kann man auch noch auf andere Art und Weise feststellen. Zum Beispiel, ist die Biomilch wirklich eine Biomilch? Ist das Bio-Ei wirklich ein Bio-Ei? Kann man feststellen über bestimmte Analysenmethoden, die macht sich das dann zunutze, dass sie schauen kann, werden auch nur diese Futtermittel angewendet in der Fütterung von den Tieren, die das produzieren, die für die biologische Erzeugung zugelassen sind. Sprich, beim Ei kann man zum Beispiel feststellen über die Farbe vom Dotter, vom Eigelb, ob das ein Bio-Ei ist oder nicht. Nämlich ein konventionelles Ei hat meistens so eine richtig fast schon orange leuchtende Dotterfarbe, während die von einem Bio-Ei eher dieses normale Gelb darstellt. Hat damit zu tun, bei konventionellen Eiern dürfen bei den Hühnern bestimmte Futtermittel gefüttert werden, wo auch bestimmte Zusatzstoffe drin sein dürfen, die eben diese Farbgebung nachher beeinflussen.
Und im Bio-Bereich halt eben nicht. Da darf es das Maiskorn sein und dann sprechen sie das
ganz,
ein. Und
so. Ganz genau. Und bei der Milch hat man Ähnliches, dass man über die Fütterung oder über die Futtermittel feststellen kann mit bestimmten Methoden, hat man hier eine Biomilch oder nicht.
Wow, also das ist ja richtig erfreulich. Also dass wir sagen, Bio ist Bio, das ist gut. Also und vielleicht als kleines Fazit für mich tatsächlich, wenn ich bewusst auf Rückstände verzichten möchte beispielsweise, dann muss ich zu Bio greifen. Das zeigen die Ergebnisse.
Genau.
Finde ich ganz schön. Anne, wie geht's dir damit?
Ja, ich finde es auch, das ist eine super Tendenz, also oder ein super Trend. Und wir haben uns jetzt noch gefragt, ist dann jetzt Bio per se gesünder als konventionelle Obst und Gemüse?
Eine sehr berechtigte Frage und da muss ich jetzt ein bisschen grinsen, weil die kriegen wir auch von Verbrauchern, wenn wir hier einen Tag der offenen Tür oder irgendwas machen oder Besuchergruppen haben, immer wieder gestellt, ja, ist denn Bio wirklich gesünder? Dann muss man sagen, ja, aber. Es kommt darauf an, von welcher Seite man es betrachtet. Betrachtet man es nur, wie Bio produziert wird, sprich was Rückstände oder Kontaminationen betrifft, dann ja. Betrachtet man rein nur das Produkt, muss man sagen, nein, weil Chips bleiben Chips, egal ob konventionell oder Bio. Bio-Chips haben genau den gleichen Fettgehalt. Eine Bio-Saftschorle hat genau den gleichen Zuckergehalt wie ein konventionelles Produkt. Also man muss das immer von beiden Seiten sehen.
Also ein bisschen differenzieren und pauschal, wie immer, ist so oder so nicht besonders gut.
Ganz genau. Man muss beide Seiten der Medaille sehen und genauso muss man es aber auch, sage ich mal, dem Verbraucher nachher darstellen. Wenn er sagt, er will sich mit Bio gesünder ernähren, dann muss man sagen, ja, das ist die eine Seite, was das gesünder betrifft. Die andere Seite, wenn man nur die Inhaltsstoffe vom Produkt an sich anguckt, muss man sagen, da macht es keinen Unterschied, ob man jetzt konventionell oder Bio sich hier irgendwo zu Gemüte führt.
Super, Marc. Vielen herzlichen Dank für diese wirklich paar spannenden Minuten. Ein bisschen schlauer geworden mal wieder.
Auf jeden Fall. Wir bedanken uns heute bei Marc Wieland, der ist unser Pestizidexperte im Labor.
Bio-Experte.
Bio-Experte, genau. Und wenn ihr noch weitere Informationen zu dem Ökomonitoring euch anschauen wollt, dann findet ihr das auf der Webseite vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Da wird dann das Ökomonitoring jedes Jahr veröffentlicht.
Genau, ich bedanke mich auch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ihr wart sehr gut vorbereitet. Es war ein sehr gutes Zusammenspiel, muss ich sagen. Und auch das CVA Stuttgart ist mit dem Ökomonitoring verbunden. Auch wenn ihr auf unsere Homepage geht, habt ihr eine Verlinkung auf die Seite und könnt euch über das Ökomonitoring informieren.
Das ist perfekt.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke. Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.